Um es gleich vorweg zu sagen, mir wurde schon von Anfang an gesagt, meine Predigt sollte heute nicht zu lang sein. Und ich werde mich sehr bemühen. Die Zeit ist etwas fortgeschritten und ich kann mir auch den Ratschlag meiner Tochter gestern Abend zu Herzen nehmen. Sie hat mich schon oft kritisiert. Ich würde immer wieder dasselbe sagen und mich immer wieder wiederholen. Und ich kann heute ein bisschen Zeit sparen, indem ich versuche, mich nicht zu wiederholen. Sie denkt, das erste Mal begreift man es ja schon, dann sei es gut, das zweite Mal sei es dann schon langweilig. Also ein Kirchenrat in England erzählte von seiner Kirche, die jeden Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt war, aber das war nicht immer so. Einmal war sie ganz leer. Fast 2 Jahre lang war diese Kirche ohne Gemeinde. Kalte Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit, das war die Atmosphäre hier in Johnstown. Als Pfarrer White sein Amt antrat, am ersten Sonntag predigte er vor völlig leeren Bänken. Kein einziger Mensch war drin. Nächsten Sonntag dasselbe. Er predigte, niemand hörte zu. Er ging von Haus zu Haus, von Tür zu Tür, sprach mit den Gemeindeleuten und die sagten ihm, ja, die Kirche ist tot. Tot und ohne irgendwelche Hoffnung auf eine Wiederbelebung. Tja, und eines Tages wurden die Leute dieses Ortes durch eine Todesanzeige wachgerüttelt. Sie erschien in der Zeitung mit folgendem Inhalt. Mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns und mit Zustimmung seiner Gemeinde meldet Herbert Wright, Pfarrer von Johnstown, den Tod der Kirche St. Francis. Trauer- und Gedächtnisfeier findet am Sonntagmorgen um 11 Uhr statt. Die Bewohner von Johnstown sind hiermit herzlich eingeladen, an diesem letzten Akt der Dorfkirche teilzunehmen. Das war natürlich sofort Gesprächsstoff Nummer 1 in diesem Ort und in der Umgebung. Am nächsten Sonntag bereits um 10 Uhr erlebte Johnstown eine wahre Invasion. Um 10:30 Uhr war die bis anhin verachtete und stark verschmutzte Kirche voll gedrängt mit Menschen. Und auf einer Bahre, wenn man in diese Kirche hineintrat, vor dem Altar war ein Sarg aufgebahrt. Mit einem schlichten Eichensarg mit einem goldenen Kreuz. Pünktlich um 11 bestieg der Pfarrer die Kanzel. Meine Freunde, begann der Pfarrer, Sie haben es mir ja klar gemacht, dass Sie ernstlich davon überzeugt sind, unsere Kirche sei tot. Sie haben auch keinerlei Hoffnung auf Wiederbelebung. Ich möchte nun diese Ihre Meinung auf eine letzte Probe stellen. Bitte gehen Sie alle einen nach dem anderen an diesem Sarg vorüber und sehen Sie den Toten an. Und dann verlassen Sie die Kirche durch das Ostportal. Sollten aber einige unter Ihnen ihre Ansicht revidieren und wären auch noch so wenige unter Ihnen, dann würde, also so wenige unter Ihnen, dass eine Wiedererstellung der Kirche möglich ist, dann bitte ich diese zum Nordportal wieder hereinzukommen. Und auch wenn es nur ganz wenige sind, dann werde ich anstatt der Trauerfeier einen Dankgottesdienst durchführen. Gut, eine fast ängstliche, bedrückende Schweigen machte sich breit in dieser Kirche. Und ohne Worte trat dann der Pfarrer an den Sarg und mit ehrfurchtsvollen Gebärden öffnete er diesen Sarg und dann beging die Prozession an diesem Sarg vorbei. Die Leute begannen einen Augenblick in diesen Sarg hineinzustarren. Sie standen in der Reihe und die Menschen begannen nachzudenken, was ist überhaupt die wahre Kirche und woraus besteht sie denn? Was ist überhaupt, oder wer würde wohl in dem Sarg liegen? Das hat natürlich jeder interessiert. Ist es vielleicht ein Bild des gekreuzigten Heilands? Und so näherten sich die Leute dem Sarg und einer schloss die Augen, als er sich über den Sarg hinneigte. Und als er seine Augen öffnete, sah er nicht die ganze kalte und leblose Kirche im Sarg liegen, sondern nur eins ihrer toten Glieder. Er sah sich selbst. Der Spiegel, den der Pfarrer auf den Boden des Sargs gelegt hatte, zeigte ihm einen Toten der Gemeinde. Diese Gemeinde wurde einer der vollbesetzten Gemeinden in jener Gegend. Gemeinde ist eben nicht nur einfach Institution, nicht nur einfach Organisation, die machen das dann schon. Und wenn ich dann keine Lust habe und es mir nicht passt, dann gehe ich nicht. Aber wenn ich komme, dann muss der ganze Service da sein. Gemeinde setzt sich zusammen aus Gläubigen. Das ist die tiefste biblische Überzeugung. Gemeinde, Leib Christi, ist nicht ein Gebäude und keine Organisation. Es ist das Zusammenfinden derer, die Jesus lieben. Es ist ein lebendiges Gebäude, wie Petrus sagt, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an dem er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Die Bibel spricht davon, dass wir Hausgenossen sind, Hausgenossen Gottes. Jeder von uns ist in einer Familie groß geworden, außer das Schicksal hat es anders geführt. Aber jeder oder die meisten von uns haben ein Haus und wissen das, was das heißt, wo das zu Hause ist, wo die Eltern sind, wo man nach Hause geht. Und nun sagt die Bibel, wir sind Hausgenossen Gottes. Wir gehören zum selben Haus. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Wir gehören zum Haus Gottes. Als Christen gehören wir dazu. Wir gehören zu derselben Familie. Ich kann mich noch erinnern, in einem Hauskreis, da hat jemand gefragt im Hauskreis, als wir so einen Rundversand machten, ich weiß nicht, ob das der erste war, den dann sie bekommen hat, sagt sie, wieso schreibt ihr liebe Geschwister? Liebe Geschwister. Ja, wieso schreiben wir liebe Geschwister? Wir schreiben liebe Geschwister, weil das Verständnis von Gemeinde Gottes eben der Familiengedanke ist. Wir sind Hausgenossen Gottes. Wir gehören zur selben Familie. Durch den Glauben an Jesus sind alle, die an Jesus glauben, verwandt miteinander. Und sogar noch enger verwandt als blutsverwandt. Wir gehören zur Familie Gottes. Jesus machte das einmal ganz deutlich, als seine Mutter und seine Geschwister ihn abholen wollten. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder sind da. Sie wollen dich sprechen. Sie wollten ihn holen, weil sie dachten, jetzt hat er durchgedreht. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Da hat Jesus ganz deutlich gemacht, wer zu seiner Familie gehört. Nicht in erster Linie, wer blutsverwandt ist, sondern die, die sich zu mir zählen, die gehören zur Familie Gottes. Ja, man könnte jetzt sagen, in Bezug auf Gemeindezugehörigkeit, dass man ja ohnehin ja jetzt zur Gemeinde gehört, wenn man Christ ist. Das stimmt. Warum brauchen wir dann die Mitgliedschaft einer örtlichen Gemeinde? Warum das alles? Übrigens das erste Mal, seit ich in dieser Gemeinde bin, dass wir einen speziellen Gottesdienst zu diesem Thema gemacht haben. Ich möchte das nicht breit ausführen, ihr vermutlich auch nicht, dass ich das tue, weil sonst irgendwann mal die Kochtöpfe anbrennen. Aber ich will die Gegenfrage stellen. Warum soll ich in einer örtlichen Gemeinde nicht Mitglied sein? Warum soll ich mich nicht dazugehörig auch zählen, wenn ich da ein- und ausgehe? Sicher, es gäbe noch bessere und lebendigere Gemeinden, auch hier in Zürich. Man könnte ein Leben lang eine bessere Gemeinde suchen. Ein Mann sagte mal zu Spurgeon, einem großen Prediger, dass er sich nicht entschließen könne, einer bestehenden Kirche beizutreten. Sie seien alle so sehr hinter dem Ideal der Vollkommenheit zurück. Und Spurgeon, der ja mit seinen Meinungen nicht immer sehr zimperlich war, sagt, ja, das ist wahr. Eine vollkommene Kirche gibt es nicht. Und wenn Sie warten wollen, bis Sie eine vollkommene gefunden haben, so können Sie warten bis zu Ihrem Eintritt in den Himmel. Und im Übrigen sagt der liebe Freund, wenn Sie jemals eine vollkommene Kirche fänden, müsste diese sich weigern, Sie aufzunehmen. Denn sobald Sie aufgenommen wären, hätte jene Kirche aufgehört, vollkommen zu sein. Ihre Suche ist wirklich vollständig zwecklos. Das ist in der Gemeinde wie in der Familie. Da gibt es eben allerhand. Es gibt Freude und es gibt Leid. Es gibt Friede und es gibt Streit. Es gibt Einheit und es gibt Zwietracht. Es gibt alles wie in einer Familie. Und trotzdem gehören wir zusammen. Das ist ja das Besondere von Familien. Dass man, jetzt schlechte Beispiele ausgenommen, in der Regel sich wieder zusammenrauft und wieder zusammenfindet, weil schlussendlich gehört man zusammen. Da stand der Seppi vor der Tür des Arztes. Er hatte mit seinem Bruder auf dem Heustock gespielt und sein Bruder hat ihn vom Heustock gestoßen. Und er hat die Kopfhaut runtergerissen. Das gab einen richtigen großen Eingriff, eine schwierige Operation. 20 Hefte mussten da in den Kopf eingesetzt werden, um die Kopfhaut wieder hochzubinden. Und der Seppli, der war über eine Stunde mucksmäuschenstill, hat er hingehalten. Kein Zappeln, kein Wehklagen. Und als er es geschafft hatte und mit dem dicken Verband weglaufen wollte, gab ihm die Mutter des Arztes noch eine Schokolade als Belohnung für das Stillhalten. Sie riet ihm, diese Schokolade gleich auf dem Heimweg zu essen. Aber der Seppli sagte, nur die Hälfte. Die andere Hälfte bringe ich meinem Bruder Andreas. Die Mutter dieses Arztes war ein bisschen verdutzt. Sie sagt dann, ja, aber Andreas habe ihn doch jetzt von der Tenne heruntergestoßen. Da guckt dieser kleine Junge so mit blitzenden Augen diese Frau an und sagt, er ist doch mein Bruder. Er ist doch mein Bruder. Auch wenn er das gemacht hat, wir gehören zusammen, das ist Familie und das ist Familie Gottes, die sich immer wieder zusammenrauft. Wer meint, dass in einer Gemeinde nie Meinungsverschiedenheiten oder sogar Streit entstehen kann, der täuscht sich sehr und der hat seine Bibel noch nicht so ganz genau durchgelesen. Ich hätte da dann noch einige Tipps, wenn ihr da Nachhilfe braucht, welche Bücher da euch das aufzeigen werden. Ich sage nicht, dass das gut sei, wenn wir Streiten und Meinungsverschiedenheiten haben. Ich sage nicht, dass das ideal ist. Aber muss ich deswegen gleich die Gemeinde verlassen oder muss ich deswegen gleich sagen, für mich gibt es keine Gemeinde? Genauso wenig verlasse ich doch meine Familie, auch wenn meine Kinder oder meine Frau einmal etwas anderes sieht und etwas anderes machen will, sage ich doch nicht gleich, jetzt laufe ich weg. Wer in solchen Zeiten sich zur Familie hält, der wird auch erleben, wie er dadurch reifen kann. Und was unsere Gesellschaft oft beziehungsunfähig macht, ist, dass wir auf der einen Seite tiefe Beziehungen möchten, auf der anderen Seite nicht bereit sind, den Preis zu zahlen für tiefe Beziehungen, nämlich mal auszuharren, mal mitzuleiden. Mal nicht so cool zu haben, wie man es am anderen Ort haben könnte. Aber daraus wachsen oft tragende Beziehungen. So kommt ein großer Segen auch ins Leben. Es ist wie mit den Mammutbäumen. Von den Mammutbäumen erzählen sich Fachleute ganz interessante Dinge. Erstens mal stehen die Stecken gerade. Wie mit dem Senkblei. Wenn die nicht so gerade stehen würden, würden die ja kippen mit ihrem Gewicht. Die müssen also senkrecht stehen. Zweitens schützen sich die Bäume so mit einer Säure, dass alle Schädlinge gleich verschwinden. Und sie haben dann sonst noch Fähigkeiten, sie können Baumkronen wieder aufbauen und so weiter. Aber der vierte Punkt ist sehr interessant. Mammutbäume kommen nur in Gruppen vor. Und das ist eigentlich das Grundgeheimnis ihrer Standfestigkeit. Sie haben keine Pfahlwurzeln, die sie tief in der Erde verwurzelt, sondern sie haben die Wurzeln an der Oberfläche sehr weit ausgebreitet. Sie sind elastisch und sie sind ineinander verflochten mit den anderen Mammutbäumen. Und so werden diese Bäume durch diese Wurzeln, wenn Hurrikans über diese Bäume hinwegfahren, halten sich die an diesen Wurzeln gegenseitig unter dem Boden fest, dass sie nicht kippen. Ganz unscheinbar. Das ist Gemeinde Jesu, die sich gegenseitig hält. Wenn es drauf ankommt, steht sie zusammen. So ist es wie mit der Familie. Das könnt ihr doch alle, die Kinder haben, und wir waren alle selbst Kinder, ihr wisst ja, wie das ist. Man streitet und rauft sich unter den Geschwistern. Und dann kommt einer von außen und will etwas gegen eines meiner Geschwister sagen. Müsst dann mal sehen, was dann passiert. Was dann passiert? Dann werden alle Verteidigungsmechanismen ausgefahren. Dann steht man wieder wie ein Mann da und vorher hat man sich geohrfeigt. Das ist Familie. Und das ist auch Familie Jesu. Schön, wenn wir miteinander unterwegs sein können. Und ich hoffe, dass wir immer mehr entdecken, dass wir tatsächlich eine Familie sind, die sich gegenseitig stützt und trägt und zusammensteht. Solange wir also noch Zeit haben, sagt sogar der Paulus, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Die haben immer eine besondere Stellung. Gemeinde kann man auch gut mit einer Fußballmannschaft vergleichen. Die einzelnen Spieler haben verschiedene Positionen, Torwart, Verteidiger, Läufer, Stürmer. Und der Trainer wird die Positionen nach den Begabungen der Spieler einteilen. Aber auch wenn jeder Spieler ein großer Könner ist in seiner Disziplin, kann er ohne den anderen nicht bestehen. Der Stürmer wird nur dann ein Tor schießen, wenn er eine gute Vorlage bekommt. Und der Torwart wird nur dann unschlagbar bleiben, wenn seine Hintermannschaft ihren Dienst tut. Das ist Gemeinde. Gemeinde, die Familie Gottes. Und deshalb heißt unser Kurs zur Mitgliedschaft, das, was es auch hier unten steht, zu Hause in Gottes Familie. Das wünsche ich uns, dass wir das immer mehr entdecken, zu Hause zu sein in Gottes Familie. Dass wir uns zugehörig zählen und nicht nur denken, Jesus und ich, sondern dass wir daran denken, dass uns Jesus Verwandte gegeben hat und dass es Jesus freut, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und wenn wir miteinander dienen und wenn wir uns gegenseitig halten, wenn wir es nötig haben, so wie eben die Mammutbäume. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns das immer mehr schenkt als Gemeinde, dass wir immer mehr Familie werden, die füreinander gegenseitig gerade steht, die auch einmal sagen kann, wenn etwas nicht passt, das machen wir in unserer Familie auch, da klingt es manchmal, da würdet ihr denken, was? Bin ich da in der Familie Birnstiel? Jawohl, ihr seid in der Familie Birnstiel. Wir sagen uns manchmal Sachen ziemlich direkt, aber dann wissen wir es auch, was wir gesagt haben und dann kann man das klären. Das ist Familie. Man kann trotzdem weiter miteinander unterwegs sein. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns zusammengeschweißt hast in eine Familie und dass es auch dein Wunsch ist und dein Konzept, dass wir uns in dieser Welt örtlich treffen, Gemeinschaft pflegen, uns ermutigen, ermahnen, dass wir miteinander unterwegs sind und wo immer möglich am gleichen Strick ziehen. Danke, dass du dir das so ausgedacht hast, auch wenn wir uns manchmal damit schwer tun. Und ich danke dir auch, dass wir heute doch viele Geschwister als Mitglieder aufnehmen konnten, die auch schon lange da sind und mithelfen und mitarbeiten, mittragen, mit zur Familie gehören, aber heute wollten sie uns noch sagen, dass sie wirklich ganz jetzt mit uns unterwegs sein wollen, um deinen Namen zu ehren und dich zu verherrlichen. Amen.